Heute beschäftigen wir uns mit einem, finde ich, einem der wichtigsten Psalmen oder einem Psalm, der uns etwas unglaublich Wichtiges aufzeigt. Nämlich einen Ausweg aus der Glaubenskrise. Ein Ausweg, den wir, wenn wir diesen Psalm nicht hätten, vermutlich kaum so begreifen würden. Das Leben bringt ja viele schöne Erlebnisse und Erfahrungen mit sich. Manchmal ist es so, als ob der Himmel auf Erden sei. Und doch plötzlich kann uns ein Schicksal treffen, das sich wie ein Schatten über unser Leben legt. Einige Beispiele. Da ist ein junger Mann, der eben Vater geworden ist. Er ist auf bestem Weg, seinen Traumberuf zu lernen, Pilot, Helikopterpilot. Und dann stürzt er über Zürich ab und stirbt und zurückbleibt eine junge Mutter mit einem kleinen Kind. Oder die Missionsgesellschaft, die das Anliegen hat oder hatte, für Menschen in einem unerreichten Gebiet eine Klinik aufzubauen. Sie haben sie sogar aufgebaut. Sie fanden genügend Spendengelder. Und als die Klinik fertiggestellt war, kommt ein Sturm und bläst alles wieder weg. Zurück bleiben verwirrte Missionare und eine verwirrte Missionsleitung. Und noch ein letztes Beispiel. Ein Ehepaar, das sehr aktiv im Reich Gottes tätig ist, geht für 2 Tage von zu Hause weg. Dann bekommen sie einen Anruf. Ihre Tochter wurde von einem Mann, den sie seelsorgerlich begleiteten, in ihrer eigenen Wohnung ermordet. Was für ein unsäglicher Schmerz kommt über diese Familie. Und man könnte hier Beispiel an Beispiel reihen. Von Menschen, die von ganzem Herzen Jesus nachfolgen und schlimme Dinge erleben. Schicksalsschläge, die wirklich schmerzen. Und hilflos stehen wir solchen Schicksalsschlägen gegenüber und die Fragen beginnen uns zu nagen. Wo warst du, Gott? Warum hast du das nicht verhindert? Wir sind doch mit dir unterwegs. Wir investieren uns zeitlich und materiell. Warum? Und es erstaunt nicht, wenn solche Schicksalsschläge Glaubenskrisen auslösen. Und Asaf, der diesen Psalm 77 geschrieben hat, führt uns in eine tiefe Glaubenskrise hinein. Aber er zeigt uns eben auch, wie man da wieder herauskommen kann. Und ich möchte zuerst mit uns diesen Psalm lesen. Mit lauter Stimme rufe ich zu Gott. Ja, ich schreie zu ihm. Mit lauter Stimme rufe ich, damit er mir ein offenes Ohr schenkt. In meiner Not suche ich den Herrn. Nachts strecke ich im Gebet meine Hände zu ihm aus und lasse sie nicht sinken. Doch im tiefsten Herzen finde ich keinen Trost. Denke ich an Gott, dann seufze ich. Grübel ich über alles nach, so verlässt mich der Mut. Du lässt mich die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Ich bin so aufgewühlt, dass mir die Worte fehlen. So denke ich nach über vergangene Zeiten, über Jahre, die schon ewig lange zurückliegen. Ich erinnere mich an mein Seitenspiel in der Nacht. Tief in meinem Herzen sinne ich nach, ich versuche eine Antwort auf meine Fragen zu finden. Wird der Herr sein Volk für immer verstoßen? Will er uns in Zukunft keine Gnade mehr erweisen? Ist es denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden seine Zusagen keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen? Hat Gott denn vergessen, barmherzig und gnädig zu sein? Hat er uns im Zorn sein Erbarmen entzogen? Ja, das ist es, was mich so sehr quält, dass der Höchste nicht mehr so eingreift wie früher. Doch ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangenen Zeiten denken. Ich sinne über all dein Wirken nach. Dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Gott, heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist ein so großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder vollbringt. Den Völkern hast du deine Macht gezeigt. Dein Volk hast du mit starker Hand erlöst. Die Nachkommen Jakobs und Josefs. Die Wasser des Meeres sahen dich. Gott, die Wassermassen sahen dich und kamen in Bewegung. Auch die Meerestiefen erbebten. Die Wolken gossen Regenfluten aus. Sie ließen Donnerschläge hören. Und die Brandpfeile schossen Blitze hin und her. Laut erschallt ein Donner im Wirbelwind. Blitze erleuchteten den Erdkreis. Die Erde zitterte und bebte. Dein Weg führte mitten durch das Meer. Deine Pfade verliefen durch die Wassermassen. Doch Fußspuren von dir sah man nicht. Du hast dein Volk geleitet wie ein Hirte seine Herde unter der Führung von Mose und Aaron. Herr, wo bist du? Asaf beschreibt eine Not, die ihn persönlich und sein Volk betrifft. Wir wissen nicht, um welche Schwierigkeit es sich hier handelt. Doch eines ist klar, es handelt sich um eine ausweglose Situation. Und Asaf macht das einzig Richtige. Er schreit zu Gott. Mit lauter Stimme rufe ich zu Gott. Ja, ich schreie zu ihm. Mit lauter Stimme rufe ich. Und jetzt, damit er mir ein offenes Ohr schenkt. Er schreit heraus, was ihn umtreibt. Er bewegt diese Not nicht einfach in seinen stillen Gedanken. Er schreit in der Hoffnung, dass Gott ihn hört. Und ich höre uns schon sagen, wir würden doch Asaf besänftigen und ihn belehren. Er müsste doch nicht so schreien. Für was denn? Gott würde ihn auch dann verstehen, wenn er in Gedanken beten würde. Doch ich bin überzeugt, dass Gott es liebt, wenn wir nicht so vornehm und abgeklärt wirken, sondern wenn wir unseren Gefühlen und Empfindungen freien Lauf lassen, wenn wir es ganz natürlich nehmen. Ich schreie laut, damit mir Gott ein Ohr schenkt. Asaf unternimmt alles, um von Gott eine Antwort für seine quälenden Fragen zu bekommen. In meiner Not suche ich den Herrn, nachts strecke ich im Gebet meine Hände zu ihm aus und lasse sie nicht sinken, doch im tiefsten Herzen finde ich keinen Trost. Nützt nichts. Er schlägt sich die Nächte um die Ohren, streckt Gott seine Hände entgegen und doch bekommt er keine Antwort, die ihn trösten könnte. Er ist wie gefangen in diesen quälenden Fragen und in dieser quälenden Not. Und was macht Gott? Nichts. Scheinbar nichts. Denke ich an Gott, dann seufze ich. Grübel ich über alles nach, so verlässt mich der Mut. Aussichtslos ist die ganze Situation. Sucht er nach Erklärungen und Lösungen, findet er keine Antwort. Er wird mutlos und frustriert. Und das alles raubt ihm den Schlaf. Und dafür macht er Gott verantwortlich. Du lässt mich die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Ich bin so aufgewühlt, dass mir die Worte fehlen. Und wer nachts nicht schlafen kann, weiß, was das bedeutet, wenn man nachher den Tag noch bewältigen muss. Er kann für seine Situation keine Worte mehr finden, es macht ihn sprachlos. Nun sucht er einen Ausweg aus der Krise. Er ruft sich in Erinnerung, was er mit Gott vor vielen Jahren erlebte, als die Zeiten noch besser waren. Und so denke ich nach über vergangene Zeiten, über Jahre, die schon ewig lange zurückliegen. Ich erinnere mich an mein Saitenspiel in der Nacht, damals, als das noch stimmte mit Gott und mir, damals, als ich merkte, wie nah er ist. Doch diese Methode ist offenbar auch nicht hilfreich. Seine persönlichen guten Erfahrungen mit Gott können ihn in dieser Situation nicht aufrichten. Die nagenden, fundamentalen Fragen lassen sich nicht bändigen. Wird der Herr sein Volk für immer verstoßen? Will er uns in Zukunft keine Gnade mehr erweisen? Ist es denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden seine Zusagen keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen? Hat Gott denn vergessen, barmherzig und gnädig zu sein? Hat er uns im Zorn sein Erbarmen entzogen? Das sind quälende Fragen. Das geht ans Eingemachte. Und vielleicht sind dir solche Fragen auch bekannt. Vielleicht kennst du Zeiten, in denen man den Eindruck hat, die Gebete würden an den Wänden abprallen und nicht zu Gott vordringen. Wo bist du, Gott? Wie lange schaust du noch zu? Ja, das ist es, was mich so quält, dass der Höchste nicht mehr so eingreift wie früher. Dass ich das nicht mehr erlebe, was ich früher erlebte. Herr, warum greifst du nicht ein? Herr, ich kann dich nicht verstehen. Ich weiß nicht, was ich über diese Not denken soll. Herr, wo bist du? Asaf scheint an dieser Not zu zerbrechen. Trüb und schwarz bäumen sich die Wolken über seinem Leben. Und ich höre schon die Stimmen, die Asaf sagen möchten, lobe den Herrn, denn Loben zieht nach oben. Die Klagen bringen dich keinen Schritt weiter, im Gegenteil, die Klagerei reißt dich noch tiefer in den Abgrund hinein. Aber ist das wirklich ein guter Rat? Warum sollen wir einem Menschen, der von einem Schicksal betroffen ist, nicht einfach einmal klagen lassen? Warum soll er nicht einmal in diesen tiefen Abgrund hinunterfallen? Weil dieser Abgrund wirklich tief ist. Würde ich es schätzen, wenn mir jemanden in einer solchen Situation diesen Rat gibt, ich soll loben, weil Loben mich nach oben zieht? Würde es mich nicht eher noch tiefer in den Abgrund zerren, weil ich ja selber genau weiß, dass ich Gott loben sollte. Aber ich schaffe es in diesem Moment eben nicht. Ich kann es nicht. Es wäre nicht aufrichtig. Ich würde mir vorkommen, wie wenn ich eine fromme Show bieten würde. Ich glaube, dass an diesem Punkt einige Missverständnisse vorhanden sind. Gott will nämlich nicht unbedingt, dass wir ihn ununterbrochen loben und unsere Fragen, unsere Nöte vor ihm verstecken. Sogar Petrus fordert die Christen auf, legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Und dieses Ablegen ist nicht unbedingt ein wohltemperiertes Darlegen der Sorgen, sondern es kann durchaus auch sein, dass ich die ganze Not herausschreie und zu Jesus bringe. Dass ich die ganzen Tiefen meiner Not ihm anvertraue. Und Hiob, ein Vorbild des Glaubens, sagt am Tiefpunkt seines Lebens, es ekelt mich vor diesem ganzen Leben. Drum halte ich meine Klage nicht zurück. Es muss heraus, was mich verzweifeln lässt. Es muss heraus, was mich verzweifeln lässt. Das ist der Schrei des Verzweifelten. Herr, wo bist du? Nun kommt Asaf zur Erkenntnis, groß bist du, Herr. Alles Klagen, Schreien und Flehen hat nicht geholfen. Die schlaflosen und durchbeteten Nächte veränderten die schlimme Situation nicht so, wie es eigentlich erwartet hätte, dass Gott aktiv eingreift. Gott griff nicht ein, es gab keine Antworten, es geschah kein Wunder, der Trost blieb aus. Doch, und das ist das Faszinierende an diesem Psalm, ändert Asaf plötzlich die Blickrichtung. Er trifft für sich die Entscheidung und er trifft sie für sich. Durch diese Not hindurch ist er an diesen Punkt gekommen, dass er für sich die Entscheidung treffen kann und nicht diese Entscheidung aufdiktiert bekommt von Leuten rundherum. Er trifft für sich die Entscheidung, dass er jetzt nicht mehr auf die Not schauen will. Auch nicht auf das, was er persönlich mit Gott in der Vergangenheit erlebt hat, sondern er will jetzt sich damit beschäftigen, wie Gott das Volk Israel in der Vergangenheit führte. Ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangener Zeit denken. Er will es jetzt tun. Er hat sich entschieden. Was ihn dazu gebracht hat, wissen wir nicht. Aber durch die Klage hindurch findet er zu dieser wichtigen Entscheidung. Durch die Klage hindurch. So erinnert er sich daran, wie Gott das Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten befreite, wie der Pharao nachgeben und das Volk ziehen lassen musste. Er erinnert sich, wie Gott das Schilfmeer teilte, damit Israel vom ägyptischen Heer fliehen konnte. Asaf dachte über all diese Wunder nach. Ich sinne über all dein Wirken nach, dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Und jetzt, wo nicht mehr die aktuelle Not seine Gedanken beherrschen, sondern das, was Gott in der Vergangenheit vor Hunderten, vor Jahren getan hatte, kann Asaf nicht anders, als Gott in den höchsten Tönen zu loben. Gott, heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist ein so großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder vollbringt. Den Völkern hast du deine Macht gezeigt. Jetzt kommt wieder Licht in sein Leben hinein. Jetzt kann er Gott von ganzem Herzen und mit Überzeugung loben. In diesem Fall hat ihn nicht das Lob nach oben gezogen, sondern die Erinnerung an die großartigen Taten Gottes weckten in ihm ein Lob, das von Herzen kam, von innen heraus. Ihm wurde bewusst, wenn Gott die Israeliten nicht aus Ägypten befreit hätte, dann würde es das Volk Israel gar nicht mehr geben. Und auch ihn würde es nicht geben. Und dieser Gedankengang schließt er mit den Worten, du hast dein Volk geleitet wie ein Hirte seine Herde unter der Führung von Mose und Aaron. Und dadurch, das bin ich ihm sehr dankbar, dass er Mose und Aaron erwähnt hat, hat es geschichtlich festgemacht, an was er denkt. Eben an diese Befreiung des Volkes Israel. Asaf denkt also an Ereignisse, die er nicht mit eigenen Augen gesehen hatte. Was damals in Ägypten geschah, wurde von Generation zu Generation weitererzählt und mit jährlichen Festen gefeiert. Aber Asaf war nicht dabei. Der hat noch lange nicht gelebt damals. Das Besondere ist, dass Asaf aus seiner Glaubenskrise herausfindet, indem er sich Gottes Handeln in Erinnerung ruft, das hunderte von Jahren zurückliegt, an dem er selber nicht beteiligt war, dass er gehört hat von der Überlieferung. Für uns bedeutet das, dass wir aus unserer Glaubenskrise herausfinden können, wenn wir daran denken, was Jesus für uns getan hat. Wir wenden nach der Klage unseren Blick wieder auf das große Opfer, das Jesus am Kreuz für uns brachte. Wir rufen uns in Erinnerung, wenn Jesus das nicht getan hätte, wir wären verloren, und verloren sein ist schlimmer, viel schlimmer als irgendein Schicksal, mag es noch so schlimm sein, das uns in dieser Welt treffen kann. Verloren zu sein, nicht erlöst durch den Tod Jesu, ist viel schlimmer als alles, was uns in dieser Welt begegnen kann. Trost und Geborgenheit finden wir, indem wir darauf schauen, was Jesus für uns getan hat. Das drückt Paulus mit den bekannten Worten aus: Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Und dann zeigt er ganz deutlich, wohin er blickt. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wenn Paulus nicht immer wieder diese Blickrichtung gefunden hätte auf Jesus und das, was er getan hat für uns, dann hätte er seine Mission schon lange abgebrochen. Denn er hat dermaßen viele Rückschläge erlebt, dass er dann gesagt hätte, nee, das lohnt sich gar nicht, ich lasse das mit diesem Gott. Nein, Paulus ging weiter, weil er immer wieder seinen Blick auf Jesus richtete, was er für uns getan hat auf Golgatha. Das ist doch genau der Gedanke, den wir auch in diesem Psalm finden. Wir schauen, was uns Gott in Jesus geschenkt hat, und merken, dass keine noch so schreckliche Situation in unserem Leben zerstören kann, was Gott uns in seinem Sohn geschenkt hat. Und dann können wir mit Paulus bezeugen, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod, und interessant ist hier, dass auch Leben steht, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges, auch Schicksalsschläge, alles schlimm, noch Zukünftiges, was auf mich zukommen kann, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Der Ausweg aus der Glaubenskrise kommt durch den Blickwechsel. Und wohlbemerkt, nicht durch einen diktierten Blickwechsel von außen, du musst jetzt den Blick wechseln. Nachdem wir die Klage in ihrer ganzen Tiefe vorgebracht haben, rufen wir uns in Erinnerung, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Wir denken an das große Wunder der Erlösung und Auferstehung. Am tiefsten Grund der Verzweiflung erkennen wir wieder neu, was im Leben Stabilität gibt und was im Leben Halt gibt und um was es eigentlich geht. Vielleicht kann man das mit der Situation vergleichen, wenn man auf einem Schiff schwindlig wird, dann muss man ja nicht im Schiff drin bleiben, sondern aufs Schiff gehen, und dann muss man am Land, möglichst wenn Land in Sicht ist natürlich, etwas am Land fixieren mit den Augen. Und dieser Fixpunkt, wenn wir diesen Fixpunkt behalten, dann stellt sich der Körper, kann sich der Körper langsam wieder auffangen. Ich war mal in Griechenland, sind wir so um eine Insel gefahren, das war dann ziemlich wellig, und ich habe mich voll dann konzentriert, neben mir haben sie gebrochen und weiß ich was alles gemacht. Und ich habe mich einfach fixiert und habe immer ans Land geschaut, immer wieder einen Punkt fixiert. Das kann helfen. Und im Blick auf unseren Herrn ordnet sich langsam unsere Gefühlswelt wieder. Schmerzen mögen bleiben, Wunden heilen oft langsam. Aber wir wissen, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Also wenden wir unsere Aufmerksamkeit auf Jesus. Er ist der Orientierungspunkt, wie er selber sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist dieser Orientierungspunkt. Wir erinnern uns an das, was er für uns getan hat. Nur wer an ihn glaubt, wird die Kraft erleben, die im Glauben an Jesus liegt. So finden wir durch die Klage aus unserem Loch heraus und können mit Überzeugung sagen: Gott, groß bist du, Herr. Unsere Klage in schweren Lebensabschnitten hat bei Gott einen wichtigen Platz. Gott freut sich, da bin ich tiefst überzeugt, wenn wir mit unseren Nöten zu ihm kommen. Er freut sich, wenn wir ihm mitteilen, mit was wir im Glauben und im Leben nicht zurechtkommen. Er freut sich selbst, wenn wir schreien. Denn was ist es für Eltern ein Privileg, wenn sie merken, wenn die Kinder ein Problem haben und wenn sie Not haben, nicht zurechtkommen, sie zu mir kommen. Beim Vater oder bei der Mutter die Not vorbringen, was ist das für eine Ehre für Eltern? Und was ist das für eine Ehre für Gott, wenn wir eine Not haben und wir kommen mit dieser Not zu ihm? Wir sagen ihm, was uns bewegt, mit was wir nicht zurechtkommen. Damit ehren wir Gott. Gott liebt das. Unsere Fragen und Nöte unterdrücken ist für unsere Seele und unseren Glauben ungesund. Das macht krank. Dadurch erzeugen wir ein krankes Glaubensleben. Und früher oder später, ich gehe davon aus, wenn wir wiedergeboren sind, lebt der Heilige Geist in uns. Früher oder später wird uns Gott an diesem Punkt führen, wo wir diese Entscheidung treffen, die Asaf getroffen hat, und unsere Blickrichtung wieder ändern. Es ist der Moment, an dem wir durch die Klage zu einem ungeheuchelten Lob Gottes zurückfinden. In dem Moment akzeptieren wir, dass wir nie alles begreifen werden, was in dieser Welt geschieht und was mit uns geschieht. Denn Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. Herr, ich akzeptiere, dass ich nicht alles begreifen kann. Aber ich freue mich über das, was ich verstanden habe. Das ist der Grund genug, dich zu loben. Gott, heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist ein so großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder vollbringt. Den Völkern hast du deine Macht gezeigt. Und so wollen wir dir danken, Vater, dass du wirklich ein guter Vater bist. Wir wollen dir danken, dass wir mit unseren Nöten zu dir kommen können. Dass du nicht erwartest, dass wir das verbergen oder dass wir ja, mit unseren Gefühlen einfach unterdrücken. Du freust dich, wenn wir zu dir kommen. Und es ist schön zu sehen, wie du auch Asaf an diesen Punkt geführt hast, wo er wieder Orientierung fand und wo er zu einem Lob zurückfand, indem er erkannte, was für ein wunderbarer Gott du bist. Und schenke uns, dass wir auch in unserer persönlichen Beziehung zu dir so leben können, dass wir immer wieder zurückfinden zu unseren Wurzeln. Dass wir nie vergessen, Herr Jesus, was du für uns getan hast am Kreuz. Und dass von daher unser Lob wieder neu zu dir kommt. Und die Nöte und Schicksalsschläge, denen wir ausgeliefert sind, dass die wieder in den richtigen Ort hinkommen. Und dass wir uns freuen können auf den wunderbaren Tag, an dem wir bei dir sein werden. Und dann ist es vorbei mit den Schicksalsschlägen. Dann ist es vorbei mit den Schmerzen. Dann ist es vorbei mit dem Weinen. Dann wird Freude und Friede, Geborgenheit in Vollkommenheit da sein. Wir danken dir dafür. Amen.